Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute mit mir, Chrissy Mockenhaupt. Und wir gucken auf die Schachwelt. Eine absolute Männerdomäne. Sexualisierte Übergriffe gegen Frauen inklusive.
Gemobbt, angefasst, beleidigt werden.
Das berichtet Tatjana Flores. Sie ist selbst Schachweltmeisterin. Außerdem klären wir heute, warum es echt gefährlich sein kann, gleichzeitig auf dem Handy zu tippen und dabei durch die Gegend zu laufen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat dafür ein kleines Experiment mit mir gemacht.
Du wunderst dich jetzt auch sicher schon, was hier so rumliegt. Wir haben einen Mülleimer,
ja, es
wir haben einen umgeworfenen Stuhl und noch einen Mülleimer. Du musst jetzt Text and Walk machen und dabei, also du musst da drüber laufen, ja, über die umgefallenen Sachen und dabei texten und dabei eben möglichst keine Fehler machen.
Was dabei rausgekommen ist, das hört ihr gleich. Vorher sprechen wir aber noch über das Treffen der Länder, in denen der Amazonas-Regenwald liegt. Bei diesem Treffen ging es nämlich um den Schutz der grünen Lunge der Erde. Kleiner Spoiler, es ist nicht so viel dabei rausgekommen, wie vorher angekündigt war.
Deutschlandfunk Nova.
Bisschen enttäuschend ist es. Das Ergebnis des Treffens der Anrainerstaaten des Amazonas-Regenwaldes. Zum ersten Mal seit ganzen 14 Jahren haben die zusammengesessen und die Erwartungen im Voraus waren schon echt hoch, auch weil der Gastgeber, Brasiliens Präsident Lula da Silva, vorher ziemlich viel versprochen hatte, dass der Amazonas-Gipfel wegweisend und ein Wendepunkt sein werde.
Nunca foi tão urgente.
Es war noch nie so dringend, die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und auszubauen. Die Herausforderungen unserer Zeit und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten erfordern gemeinsames Handeln.
Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Eine gemeinsame Erklärung ist zwar jetzt am Ende bei dem Gipfeltreffen rausgekommen, aber es steht ja jetzt nicht so ganz drin, was man sich vorher erhofft hatte, ne?
Nee, Lula da Silva hatte gehofft, dass er sich zusammen mit den VertreterInnen aus Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname und Venezuela auf einen konkreten Abholzungsstopp einigen kann. Er selber will die illegale Abholzung im brasilianischen Teil des Amazonas zum Beispiel bis 2030 stoppen. So konkret steht das jetzt aber nicht in dieser gemeinsamen Erklärung. Aber immerhin haben die 8 Anrainerstaaten des Amazonas-Regenwaldes eine Allianz gegründet, um die Abholzung im Regenwald zu bekämpfen.
Eine Allianz, was heißt das jetzt genau?
Das heißt, dass die Abholzung im Regenwald schon grundsätzlich beendet werden soll, aber bis wann genau, das soll jetzt jedes Land selbst festlegen können. Außerdem will diese Allianz eine nachhaltige Entwicklung im Amazonas fördern und das organisierte Verbrechen bekämpfen. Dazu gehören zum Beispiel illegales Goldschürfen und illegaler Handel mit Tropenholz. Ein Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen sagt, unterm Strich ist eine Liste mit Versprechungen rausgekommen. Unter anderem wollen die 8 Länder bei Klimagipfeln gemeinsam verhandeln. Das sei ein erster Schritt, aber es gäbe keine konkreten Entscheidungen. Und die hatten unter anderem indigene EinwohnerInnen gefordert, diese konkreten Entscheidungen. Eben einen Abholzungsstopp im Amazonas-Regenwald und auch, dass dort keine Kohle, Öl oder Gas mehr gefördert werden.
Saßen von den indigenen Bevölkerungen denn auch VertreterInnen mit am Tisch bei dem Gipfel?
Nein, und das haben sie auch kritisiert. Es waren nämlich mehr als 25.000 Menschen vor dem Tagungsgebäude auf der Straße, darunter Mitglieder indigener Gemeinden und AktivistInnen. Und die haben gesagt, dass sie es ja sind, die den Wald jeden Tag an vorderster Front verteidigen müssen. Und deswegen müssten sie bei so wichtigen Entscheidungen, die ihr Leben und ihr Land betreffen, eigentlich mit am Tisch sitzen. Und sie forderten von den Ländern, die Brasilien Geld geben, dass sie darauf drängen sollen, dass die Territorien der indigenen Bevölkerung geschützt werden. Und die 8 Anrainerstaaten des Amazonas wiederum haben auch eine Forderung an die Industrieländer nach mehr Unterstützung. Denn der Amazonas spielt ja eine wichtige Rolle für den globalen Klimaschutz und die Industrienationen stoßen die meisten Treibhausgase aus. Und deswegen sollten die Anrainerstaaten nicht mit den Problemen, die sich daraus fürs Klima ergeben, alleine gelassen werden, findet zum Beispiel der Präsident von Bolivien, Luis Arce.
Kannst du noch mal kurz erklären, inwiefern genau der Amazonas-Regenwald zum Klimaschutz beiträgt?
Eines der relevantesten Treibhausgase ist ja CO2, Kohlendioxid. Und das kann zum Beispiel von Bäumen gebunden werden. Der Amazonas-Regenwald spielt dabei eine wichtige Rolle, weil er riesengroß ist, ungefähr doppelt so groß wie Indien. Aber im Amazonas werden schon seit Jahrzehnten im großen Stil Bäume gefällt. Und das heißt dann natürlich, dass dort weniger CO2 gebunden werden kann. Und das führt zu mehr Erderwärmung. Plus, es gibt Fachleute, die befürchten, dass sich der Amazonas-Regenwald einem Kipppunkt nähert und dass, wenn der erreicht wird, die Bäume sogar absterben könnten. Und dann würde auch das Kohlendioxid, das darin bisher gespeichert ist, wieder freigesetzt.
In Brasilien haben sich 2 Tage lang VertreterInnen der Staaten getroffen, in denen der Amazonas-Regenwald liegt. Rausgekommen ist dabei eine gemeinsame Erklärung. Teilweise war aber doch mehr erwartet worden. Kerstin Ruskowski hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine dramatische Situation wie vor 2 Jahren im Ahrtal. Nur, dass fast das ganze Land betroffen ist.
Von anderen Orten kommen die Leute helfen. Auch Privatleute. Gestern kam einer, sagte, ich bin der Dejan, komm aus Schentür. Wir zwei sind zum Helfen gekommen, nimmt mich in den Arm. Das hat mir mehr bedeutet wie alles andere.
Das sagt eine Frau aus Letuš, einem Ort im Norden Sloweniens, der schwer von den Überschwemmungen vom Wochenende getroffen wurde. Die Frau hat übrigens ein paar Jahre in Deutschland gelebt, deshalb spricht die so gut Deutsch. Herr Müller, haben Sie auch schon jemanden umarmt in Slowenien?
Leider noch nicht, nein. Die Geschichte ist sehr berührend und deckt sich auch mit unseren Eindrücken, die wir hier vor Ort sammeln. Die Hilfsbereitschaft unter der Bevölkerung ist enorm. Jeder hilft jedem. Also daher, ich kann die Emotionen der Frau gut nachvollziehen. Es ist wirklich sehr berührend hier. Mhm.
Moritz Müller ist das vom Technischen Hilfswerk. Sie sind seit gestern in Slowenien, um vor Ort Hilfe zu leisten. Dabei geht es ja nicht nur um Umarmungen, sondern vor allem um grobes Aufräumen, kann man so sagen, oder?
Das ist richtig. Also im Kern haben wir hier 2 große Aufgaben. Das Beräumen, also das Freimachen von Straßen, das Freimachen von Zugängen, Geröll wegräumen, Autos, Gegenstände, alles, was angeschwemmt wurde, Zufahrten wieder zu schaffen. Und die 2. Kompetenz, die wir hier mitgebracht haben, ist im Bereich Brückenbau. Ab morgen erwarten wir hier 40 weitere Helfer und sehr, sehr, sehr viel Material im Bereich Brückenbau, damit wir ab Freitag mit dem Bau einer ersten Behelfsbrücke beginnen können.
Also das heißt, da sind immer noch viele Orte regelrecht von der Außenwelt abgeschnitten und brauchen halt dringend diese Behelfsbrücken, damit man überhaupt zu denen kommen kann.
So ist es. Ein Fluss ist halt in der Natur immer noch eine sehr große, schwer zu überwindende Hindernis oder Hürde. Und wenn da die Brücke fehlt, weil sie zerstört wurde oder weil sie aus statischen Gründen nicht mehr benutzt werden kann, dann sind ganz schnell große Landstriche erstmal abgeschnitten oder lassen sich nur über große Umwege befahren. Und daher sind diese Brücken eben besonders wichtig.
Also das sind jetzt wirklich Brücken, die andere Brücken ersetzen. Aber das Wasser, was jetzt, ich sag mal, auf den Straßen war und so, das ist weg. Also dafür sind diese Behelfsbrücken nicht gedacht.
Genau. Also die Situation grundsätzlich, der Zerstörungsgrad, ja, die Schadenslage ist immer noch enorm. Aber das Wasser ist zurückgegangen. Es hat jetzt auch schon seit einigen Tagen nicht mehr geregnet. Also die Flüsse an sich führen wieder halbwegs normale Pegel. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich einfach über die bestehenden Flüsse und Gewässer mit diesen Behelfsbrücken jetzt wieder einen Zugang zu schaffen.
Ich habe das Ausmaß jetzt am Anfang mit den Überflutungen im Ahrtal verglichen. War das ein passender Vergleich?
Ja, durchaus. Also wir haben natürlich sehr viele Helfer hier im Einsatz dabei, die auch das Ahrtal kennen, die Einsatzstellen vor Ort. Das ist der größte THW-Einsatz in der Geschichte. Und man kann hier viele Parallelen ziehen. Also am Ende des Tages ist auch dort in einem Flussgebiet durch sehr, sehr, sehr starke Überschwemmung und sehr starken Regen größte, würde ich sagen, größte Zerstörung entstanden. Und in den Gebieten, in denen hier die Flüsse übergetreten sind, sehen wir ähnliche Bilder.
Angesetzt ist ja jetzt erstmal, dass das THW für etwa 2 Wochen vor Ort ist. Was wollen Sie denn in der Zeit so schaffen oder in welchem Zustand wird die Region dann hoffentlich sein, wenn Sie zurück nach Deutschland fahren?
Was sicherlich jetzt schon gesagt werden kann, dass nach den 2 Wochen die Lage noch nicht wiederhergestellt ist im ursprünglichen Zustand. Das wird immer noch sehr viel Infrastruktur zerstört sein. Allein die Häuser können gar nicht in so einem schnellen Zeitraum wieder aufgebaut werden. Wir geben natürlich unser Bestes. Und mit einem Ziel für diese 2 Wochen ist es natürlich, dass wir das Hilfsangebot mit den 2 Behelfsbrücken, dass wir das dann auch vollumfänglich umsetzen könnten. Und wir beginnen jetzt morgen mit der Ankunft bzw. am Freitag mit dem Aufbau der ersten Brücke und sind sehr zuversichtlich, dass wir dann möglichst schnell die zweite Brücke auch aufbauen können.
Und vielleicht schaffen sie es bis dahin auch noch, den ein oder anderen Menschen zu umarmen.
Das wäre sehr schön.
Moritz Müller ist mit dem THW seit gestern in Slowenien und hilft beim Aufräumen nach den heftigen Überschwemmungen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war ja heute da und hat sich nicht nur die Lage vor Ort angeguckt, sondern auch Geld versprochen. 400 Millionen Euro soll Slowenien von der EU safe bekommen. Außerdem kann das Land noch bis zu 2,7 Milliarden Euro beantragen. Denn die Schäden da liegen nach aktuellen Schätzungen halt eben in Milliardenhöhe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schach klingt für viele nerdig und oll und lahm, hatte aber ja tatsächlich in der Pandemie ein kleines Revival wegen der Netflix-Serie Das Damengambit.
Erzähl doch mal den Lesern von Life, wie das so ist. Ich meine als Mädchen, unter all den Männern.
Es stört mich nicht. Schach ist nicht immer Konkurrenz.
Tja, so easy wie die Protagonistin aus der Serie sehen das viele Frauen aus der Schachwelt aber nicht. Denn in diesem Spiel der Könige tun sich regelrechte Abgründe auf. Sexualisierte Gewalt und Sexismus gegen Frauen sind da scheinbar quasi an der Tagesordnung. Jetzt haben viele Schachspielerinnen weltweit einen offenen Brief unterschrieben, in dem genau diese Missstände angesprochen werden. Mit unterzeichnet hat auch die Schachspielerin und Schachjournalistin Tatjana Flores. Ich habe eben vor der Sendung mit ihr darüber gesprochen, was denn die konkreten Forderungen in diesem offenen Brief sind.
Erstens, um das öffentlich zu machen. Und zweitens, dass sich andere Spielerinnen, die dasselbe erfahren haben, sich auch melden können und sozusagen auch einen Safe Space haben, wo sie sich dann austauschen können und auch sagen können, hey, das ist mir passiert, und auch einfach ein bisschen Rückhalt erfahren, weil weltweit sind es halt knapp 10% von Frauen und Mädchen, die Schach spielen. Und da kann man sich schon definitiv sehr alleine fühlen. Mhm. Besonders bei solchen Themen, es wird dann meistens dann auch nicht geglaubt oder irgendwie anders abgetan oder unter den Teppich gekehrt, und auch die entsprechenden Personen, die Macht haben, das zu ändern, aufzufordern, endlich mal was zu ändern. Weil das hindert definitiv viele Frauen und Mädchen daran, Schach zu spielen, anzufangen oder auch dabei zu bleiben.
So wie du das jetzt gerade erzählt hast, klingt das so, als hättest du auch schon persönliche Erfahrungen gemacht mit solchen sexuellen Übergriffen?
Ja, schon klar. Mit der Zeit lernt man irgendwie damit klarzukommen, dass es passiert, aber es sollte einfach nicht passieren.
Das klingt ja schon verdammt abgeklärt, finde ich. Also das finde ich total krass.
Ja, das ist es ja auch. Und die Sache ist, man liebt den Schach, so wie andere auch den Sport lieben. Hm. Und natürlich ist es dann auch schwierig, selbst damit klarzukommen. Und man überlegt, ob man es lässt oder nicht. Aber dann denkt man sich, warum soll ich das lassen, nur weil die sich nicht benehmen können.
Warum ist denn Sexismus und sexualisierte Gewalt gerade im Schach so ein großes Problem? Also liegt es einfach daran, dass es halt so einen extrem großen Männeranteil gibt und so einen extrem geringen Frauenanteil?
Tatsächlich ist das wahrscheinlich einer der Gründe. Ein anderer Grund ist natürlich, dass die Personen, die in der Schachwelt an der Macht stehen und so Sachen halt auch regeln könnten, männlich sind hauptsächlich. Also man wundert sich, wenn man eine weibliche Person in irgendeinem Vorstand findet. Dann kommt es dazu, dass Schach generell eine sehr frauenfeindliche Einstellung hat. Sie wurden bis heute nie so als voll wie halt ein Mann angesehen. Hm. Und das zieht sich bis heute noch durch und man merkt das.
Also es wirkt schon alles sehr konservativ und regelrecht altbacken eigentlich.
Mhm. Das ist es auch. Ich glaube, das liegt halt daran, dass es nie wirklich auch Maßnahmen gab. Es gab jetzt das Jahr der Frauen im Schach, das war 2022, wurde das von der FIDE, das ist die Schachföderation, also die Dachorganisation vom Schach, wurde das ins Leben gerufen. Die hatten auch ganz attraktive jetzt Turniere, online hauptsächlich, und Events für Spielerinnen und so, aber das ist so ein bisschen Famewashing, das bringt diesem großen Problem halt wenig. Und man kann versuchen, so viele Frauen für Schach zu begeistern, wie die dann einfach gemobbt, angefasst, beleidigt werden. Wie soll man denen klar machen, nee, bleib da, weil Schach jetzt mehr Spieler braucht? Ja, es ist eine Zumutung, das kann man denen auch nicht zumuten.
Ich wollte gerade sagen, also es ist ja auch nicht nur eine Sache des Wollens, sondern auch, ob ich das irgendwann psychisch überhaupt noch aushalte.
Genau, und Schach ist an sich auch ein Sport, der halt am meisten auf die Psyche geht. Und wenn man dann, sag ich mal, terrorisiert wird, was vielen Spielerinnen tatsächlich passiert, sobald sie halt gut wären und in der offenen gut wären, das heißt auch Konkurrenz für die Männer wären, ist es nicht selten, dass die sich alle mal zusammentun und die quasi rausekeln oder so terrorisieren, bis sie sich entschließt, einfach nur noch in der Frauengruppe zu spielen oder ganz aufgibt. Hm. Davon gibt es ganz viele Berichte auch. Ja, es ist einfach nur falsch.
Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Frauen scheinen im Schach besonders häufig vorzukommen. Das berichten viele der zugegebenermaßen relativ wenigen Frauen, die überhaupt länger in dieser Sportart durchhalten. Unter anderem Tatjana Flores hat deshalb einen offenen Brief unterschrieben, der die Verbände auffordert, etwas dagegen zu unternehmen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Don't text and drive. Den Spruch kennen wir, glaube ich, alle. Gibt ja auch so Riesenplakate an den Autobahnen, die uns vor den Gefahren warnen, auf dem Handy zu daddeln und Auto zu fahren. Das ist keine gute Kombi, das wissen wir. Forschende warnen jetzt aber auch vor text and walk. Wer auf dem Handy was schreibt und gleichzeitig läuft, lebt gefährlich. Christian Schmidt, Deutschlandfunk Nova Reporter, hat in diese Studie reingeguckt. Was haben die da genau gemacht?
Das, was wir jetzt auch machen. Wir machen mal ein kleines Experiment. Hast du dein Handy da?
Selbstverständlich.
Hol's, mach meinetwegen WhatsApp auf oder irgendwas Notizbuch, ja, wo du halt schreiben kannst.
Ja.
Du wunderst dich jetzt auch sicher schon, was hier so rumliegt. Wir haben einen Mülleimer,
ja, es sieht
wir
toll
haben
aus.
Einen umgeworfenen Stuhl und noch einen Mülleimer. Du musst jetzt,
was so ein Studio hergibt.
Du musst jetzt Text and Walk machen und dabei, also du musst da drüber laufen, ja, über die umgefallenen Sachen und dabei texten und dabei eben möglichst keine Fehler machen.
Wenn ich mir ein Bein breche, zählt das als Arbeitsunfall?
Ich glaube schon.
Ja?
Also
ja, gut, da muss ich erstmal wissen, was soll ich denn schreiben? Ich bin sehr unkreativ.
Mach mal irgendwas. Mein Name ist Chrissy Mockenhaupt und ich mache gerade ein Experiment.
Okay,
oder?
Und ich laufe jetzt halt hier so
laufen, genau,
drüber, über diese, drum, muss ich drüber steigen?
Oben drüber, damit es schön kompliziert
drüber
ist, ja.
Ach doch,
auf jeden Fall. Lauf mal und texten dabei. Ja, sehr gut. Okay. Ja.
Ich kann nicht gleichzeitig Wörter
ja
eingeben.
Ja, gut, aber insgesamt, es sieht ganz okay aus. Du läufst da. Ja.
Aber
es,
also ich muss schon, wenn ich texte, ja, und drüber steige, also ich kann drüber steigen, dann, mhm, muss ich eine Pause beim Texten machen und dann kann ich wieder ein, ja, Wort tippen danach.
Aber das war doch jetzt schon ganz okay. Wir haben ja mittlerweile gelernt, auf dem Handy irgendwas zu machen und trotzdem uns zu bewegen. Das können wir schon ganz gut so nebenbei. Aber hast du was gemerkt, was ich gemacht habe?
Hast du nicht einfach nur da gestanden
dir
und kommentiert?
Nein, eben ja nicht. Also ich habe dir nämlich hier diesen Zettel gezeigt.
Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen.
Achtung drauf, dick
Entschuldigung,
und fett
ich
und
war
groß
hier massiv konzentriert gerade.
Ja, eben. Das zeigt jetzt, wie sehr wir abgelenkt sind, weil du eben da jetzt auf deine Hauptaktivität konzentriert warst, aufs Schreiben auf dem Handy. Und das, was ich jetzt eben demonstriert habe, das hätte halt auch ein Auto sein können, ne? Dieses Achtungsschild habe ich ja hier
ein leises Auto
gewedelt. Das hätte auch ein Fahrradfahrer sein können, der ist leise, eine rote Ampel. Also Texten und Laufen ist gefährlich und die Forschenden an der Uni New South Wales in Australien, die haben auch solche Tests gemacht, haben 50 Probanden mit Glatteis überrascht.
Oh, das ist aber fies. Mhm.
Während die über Hindernisse dann auch gegangen sind, hätte ich jetzt hier auch machen können, aber wusste ich nie, wie man das macht.
Nächstes Mal.
Und dann haben sie gemerkt, wie sich die Körperhaltung beim Ausrutschen verändert hat, den sogenannten Rumpfwinkel, also wie sehr man vorüber gebeugt ist, wie so kurz vorm Sturz eben. Die sind nicht hingefallen, aber die haben dadurch die Sturzgefahr berechnen können und die war fast doppelt so hoch wie ohne Handy.
Ja, also ich sag mal, gut, dass ich jetzt nicht, mhm, hingefallen bin,
ja,
immerhin, ja.
Aber jetzt kannst du mal auf dein Handy gucken oder kann ich mal gucken, was du aufgeschrieben hast. Wie sieht's mit der Fehlerquote aus?
Naja,
ja, nicht so viel, ne? Mein Name ist Chrissy Mockenhaupt, ich mache gerade ein Experiment. Wie viel ist drauf?
Mein Name ist Chrissy Bockenderer.
Sehr, sehr gut.
Schön. Also neuer Nachname.
Bei diesen 50 Probanden ist rausgekommen, dass Texten und dabei Laufen eben wirklich auch dazu führt, dass man weniger genau textet. Es gab mehr als doppelt so viele Tippfehler, wenn Menschen da um Hindernisse laufen mussten, was ja im Straßenverkehr ständig passiert, das mit den Hindernissen.
Ja, deswegen mache ich bestimmt zum Ärgernis vieler meiner Mitmenschen immer sehr viele Sprachnachrichten,
ne?
Wo ich dann auch immer, ja, am Anfang sage, ah, oh, du, sorry, ich bin gerade mit dem Hund draußen, kann gerade, ja, nicht texten, weil ich kann es wirklich nicht. Ich fall dann einfach, stolper, krieg nichts mehr mit, lauf in die Leute rein. Das will man ja nicht, ne?
Ja, also Sprachnachrichten würden auch die Forschenden, glaube ich, vorschlagen, weil sie schlagen ja sogar vor, dass es eine Sperrfunktion auf dem Handy geben müsste, haben sie da gesagt jetzt in der Pressemitteilung. Also wenn der Bewegungssensor erkennt, dass jemand läuft, dass man nicht texten kann, ist einfach gesperrt, ne? Erst wieder, wenn man steht. Es gibt auch App-Lösungen, die sich diesem Problem annehmen. können wir mal hier schauen. Ich habe die gerade auf mein Handy runtergeladen. So, ich kann texten.
Ist die Kamera?
Ja.
Ach, und davor
Text.
Aber
ich kann dabei texten. Also es ist eine App, die heißt Text and Walk, ist kostenlos. In meinem Textfeld ist dann jetzt die Kamera aktiviert und dann kann ich also tippen und sehe aber trotzdem, was vor mir passiert. Das funktioniert, aber jeder kennt es, wenn man tippt, ne? Man guckt ja eher nach unten.
Ich wollte gerade sagen, also so ein Auto von der Seite würde ich jetzt ja trotzdem nicht bemerken.
Genau, also was links und rechts und vor mir passiert, kriege ich genauso wenig mit. Also generell würde ich da auch bei dir sein, wenn es unbedingt sein muss, lieber Sprachnachrichten. Also don't text and walk.
Ich finde, es ist auch einfach immer eine ganz willkommene Ausrede, um wieder so vierminütige Sprachnachrichten zu verschicken.
Natürlich, aus Sicherheitsgründen.
Ja, und da muss ich halt leider auch sagen, bin natürlich auch beim Sprachnachrichten verschicken leider unkonzentrierter, wenn ich mir die Umgebung angucke und aufpasse, wo ich hinlaufe. Also ich glaube, meine Sprachnachrichten sind manchmal auch leider, naja, geht so mit Menschen. Einmal seid ihr abgelenkt, kriegt nicht mit, was um euch rum los ist. Und dann habt ihr auch noch doppelt so viele Fehler in den Nachrichten, haben Forscher an der Uni New South Wales in Australien rausgefunden. Christian Schmidt hat uns das erzählt in Deutschlandfunk Nova. Und ich hoffe jetzt, dass du nicht einfach nur nach Hause gehst, sondern hier erstmal den ganzen Kladderadatsch hier wieder aufräumst, der hier auf dem Boden liegt. Ja, Masse?
Ja, ja.
Wunderbar.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.